wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben.
Wenn's den Baum siehst, in den du reinfährst, hast Untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast Übersteuern.
Und?
Mit Frontantrieb sieht jede Kurve aus wie ein Unfall.
Sehr schön. Ihr seid, keine Angst, ihr seid nicht beim Walter Reul Gedächtnis-Podcast. Das hier ist immer noch der mobile.de Motortalk, euer Podcast des Vertrauens in Sachen Mobilität. Herzlich willkommen, wie immer aus den heiligen Hallen hier von Motortalk in Berlin-Friedrichshain. Wie immer mit mir, Martin Gerstenberg, und mit zwei, die habt ihr gerade eben schon gehört, zwei wunderbaren Gästen und selbstverständlich einem großen Thema. Und jeder, der die Walter Reul-Zitate eben nicht erkannt hat, ja, der weiß auch nicht, wer er ist. Walter Reul ist für alle anderen die
Koryphäe schlechthin.
So, die Rallye-Legende schlechthin. Und zack, sind wir auch beim heutigen Podcast-Thema. Die fabelhaft rasante Welt des Rallye-Sports mit den spannendsten Rennen. Darüber wollen wir sprechen. Den gefährlichsten Situationen, den krassesten Unfällen und mit zwei wunderbaren Rallye-Gästen. Mir rechts, schräg gegenüber, ein junger Mann. Ja, ich fange einfach mit dir an, Aaron. Bei dir begann alles mit einem Rutscheauto. Mit einem Rutscheauto im Garten der Eltern, gipfelte 2010 im Rallye-Junioren-Weltmeisterschaftstitel und das als erster Deutscher. Und jetzt kommt's, wir hatten es gerade nach Walter Reul. Wer so viel erreicht hat, der will sein Wissen weitergeben. Deshalb kümmerst du dich als Coach jetzt darum, Wissen weiterzugeben, dass auch mal die anderen aufs Treppchen dürfen. Natürlich weiterhin mit viel Begeisterung für schnelle Autos und den Rallye-Sport. Und nach dieser Folge hoffe ich mal, dass wir nur noch dich zitieren. Und keine Walter Reul-Zitate mehr. Herzlich willkommen, Aaron Burkhardt. So wirst du ausgesprochen. Schön, dass du da bist, Aaron.
Ja, vielen Dank.
Schön. Habe ich irgendwas vergessen?
Ach, das Wichtigste ist eigentlich schon drin. Ja, kann man so lassen.
Was ist ein Rutscheauto?
Ein Rutscheauto ist eigentlich ein Bobbycar. Also da gab es ein relativ cooles Bild von mir, wie ich einen Helm von meinem Vater aufhatte, der natürlich für mich um Welten zu groß war, wie ich auf diesem kleinen Bobbycar drauf hock. Von daher, das ist irgendwie mal so ein bisschen viral gegangen früher.
Das ist also das ein Bild ist schon viral gegangen von dir.
Ja, genau. Also das gab es mal in irgendeinem Artikel. Irgendwer hat das mal gefunden, der fand das total geil und hat dann wirklich um dieses Bild auch diese Geschichte gemacht. Und ja, seitdem Rutscheauto.
Sehr schön. Aaron, sehr schön, dass du da bist. Mir links gegenüber ein junger Mann, der, so hart es auch klingt, als kleines Kind auf der Strecke geblieben ist. So, und er lacht noch, aber eigentlich geht schon die Faust gerade hoch auf der Rennstrecke, selbstverständlich. Da hat sein Vater nämlich früher schon als Beifahrer und Mechaniker gearbeitet. Mittlerweile ist er selbst als Rennfahrer unterwegs und hat sich nach zwei Junior-EM-Titeln einen seiner größten Träume jetzt erfüllt. Vor kurzem ist er zusammen mit Beifahrer Johnny Blom. Und der Johnny wird, das ist richtig, mit einem N geschrieben.
Das ja. Stimmt so.
In einem World Rally Car ist er gestartet. Ob der Traum gut ausgegangen ist und ob er wirklich alles so gut steuern kann, das erzählt er uns jetzt selbst. Herzlich willkommen, Marian Griebel. Schön, dass du da bist, Marian. Möchtest du mir gleich eine reinhauen für die auf der Strecke geblieben? Oder?
Nee, wenn es auf der Rennstrecke ist, stimmt das ja ganz gut mit den Tatsachen überein. Von daher, schöne Vorstellung, ja.
Hallo. Bist du auch schon mal ein Rutscheauto damals gefahren? Hattest du auch ein Rutscheauto? Oder ist dir Aaron da ein bisschen voraus?
Nee, also in der Tat war das auch im Kindergartenalter bei mir durchaus präsent, daheim auf dem Dorf. Und ja, so kann man sagen, hat das die erste Fahrerei angefangen mit einem Rutscheauto, ja.
Sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Und wenn jetzt der geneigte Zuhörer sich denkt, da fehlt doch irgendeiner, jetzt kommt normalerweise immer die Vorstellung, noch ein Dritter neben mir, mein Sidekick, der Timo Friedmann, der lässt sich heute leider entschuldigen. Er hat keine Zeit und er bittet um Nachsicht. Wir bitten um Nachsicht. Aber ich denke mal, wir zu dritt rocken das Ding jetzt hier auch, die Rallye.
Kriegen wir hin.
Kriegen wir hin.
Na locker.
Mit Rutscheauto. Hast du das Rutscheauto eigentlich dabei?
Nein.
Heute nicht.
Heute nicht.
Sehr schön. Okay, dann starten wir. Seid ihr bereit?
Auf geht's.
Los geht's. Lass losfahren. Ich bin ja selbst schon mal Rallye gefahren, ne?
Wirklich?
Ja, wirklich. Die Augen auch. Jetzt müsstet ihr die Augen von Marian sehen. Wirklich? Ich bin schon mal Rallye gefahren für Grip und zwar in Marrakesch. In der Marrakesch-Wüste in einem Mini Cooper John Cooper S, der von außen wirklich aussah wie so ein Ding. Aber das hat mich als erstes überrascht, dass so ein Rallye-Auto von innen ja komplett anders aussieht. Dann war es schweineheiß. Es war schweineschnell. Und ich habe mir so ein bisschen meinen Schweinsnacken fast gebrochen. Erste Frage gleich mal an euch beide. Wann habt ihr gemerkt, Schweine heiß, Schweine schnell, wen kümmert die Gefahr? Das ist mein Sport. Das möchte ich machen.
Bei mir war es eigentlich ein typischer Quereinstieg. Ich bin es gewohnt gewesen, von früher schnell sozusagen Auto zu fahren, im Sinne von bei meinem Papa hinten drin. Und dann ging es aber wirklich komplett quer da rein. Also nicht quer im Sinne von quer, sondern Quereinstieg. Und ich weiß nicht, ich fand das gar nicht so schrecklich schlimm.
Was hat dein Papa für ein Auto gefahren? Das war kein Rallye-Auto.
Doch, mein Vater war auch Rallye-Fahrer, von daher erblich vorbelastet sozusagen. Europameister 96 mit einem Nissan Sunny, es war noch die gute 2-Liter Kit-Car-Zeit. Also das waren auch coole Autos, muss man schon sagen.
Und dann dich immer schon mitgenommen auf den Strecken oder wie muss man sich das vorstellen? Das darf man doch gar nicht als Kind.
Nein, ich war natürlich nicht mit im Rallye-Auto an den Strecken dabei, aber man kriegt das natürlich auch mit und man war mal bei den Rallyes dabei und so weiter. Also das prägt schon an der Stelle.
Wie war das bei dir, Maria?
Ich habe in der Tat auch einen etwas ungewöhnlichen Einstieg in den Sport gefunden. Also ich bin auf einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz aufgewachsen und habe da wirklich schon mit 6 Jahren angefangen, Motorrad zu fahren. Unterm Weihnachtsbaum hat mit 6,5 dann das erste kleine Motorrad gestanden.
Geil.
Motocross-Rennen.
Also um den Weihnachtsbaum schon mal einmal gefahren, direkt durch die Oma.
Motocross-Rennen war dann eigentlich geplant. Da hat die Mama aber ein Veto eingelegt, weil das dann doch zu gefährlich war.
Im Alter
fand
von?
Sie im Alter von 7, 8 Jahren dann.
Ja gut, da hat die Mama richtig entschieden.
Ja, dann habe ich Trailsport betrieben mit dem Motorrad. Eigentlich bis ich 18, 19, 20 Jahre alt war. Und auch durch einen Papa, der, wie eben in der Vorstellung schon gesagt, als Mechaniker und Beifahrer tätig war, immer schon vorbelastet als kleines Kind, dann auch nebenan der Strecke gestanden. Und deshalb, als ich dann alt genug war, einen Führerschein hatte, wollte ich das unbedingt mal ausprobieren. Und für mich war es wie ein Virus. Also nachdem ich das allererste Mal in so einem Auto drin gesessen habe, auf abgesperrten Straßen fahren konnte, wo ich wusste, es kommt mir keiner entgegen, es kommen keine Gefahren von außen, ja, da wollte ich es immer wieder machen.
Und wie ist das mit, gut, der Vater, der sagt natürlich, super Sohn, und die Mutti hat jetzt noch Angst, oder?
Ein bisschen glaube ich schon, aber ich meine, mittlerweile mache ich es fast 10 Jahre. Ja. Da musste sie sich zwangsläufig auch dran gewöhnen. Und ja, es ist schon okay. Also sie kommt auch öfters mal mit auf die Veranstaltung. Und ja, ist wie eine große Familiensache jetzt mittlerweile.
Außerdem ist ja ein Auto drumherum, ist ja viel besser als Motorrad oder viel sicherer als Motorradfahren.
Ist das so?
Ja, na klar, du hast ja noch was um dich rum. Die ganz Verrückten, also ich glaube, ich meine, wir werden ja immer als die Verrückten beschimpfen sozusagen,
ja,
im positiven Sinne. Aber wenn man sich mal anschaut, was die Motorradfahrer machen, und sei es MotoGP oder sei es auch wirklich die Offroad-Leute, wenn man sich das mal live angeschaut hat, das ist auch eine krasse Hausnummer. Also von daher, was wir machen, ist eigentlich gar nicht so schlimm, oder?
Kann nur brennen und in Flammen aufgehen.
Ja.
Du bist dann eingeschlossen in den Käfig.
Ja, Vorsicht, ich habe auch im hohen Bett heute Nacht geschlafen und da war ein ziemlich fieser Nachtschrank nebendran. Also.
Sehr schön. Wo hat denn der Rallye-Sport eigentlich so seine Ursprünge? Wo kommt das Ganze her?
Das ist eine gute Frage. Also die zu erörtern, da bräuchte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Also ganz ursprünglich, Rallye-Sport war mal ein Thema. Es war eine Sternfahrt, da ging es Richtung Monte Carlo runter. Das war aber eher so eine Gleichmäßigkeitsfahrt. Und irgendwann, da hat sich das wahrscheinlich durch die, weißt du es besser, durch die Leute, die da schnell gefahren sind, da wirklich auch Spaß dran hatten am Schnellfahren weiterentwickelt.
Ich wollte jetzt gerade sagen, der Aaron hat recherchiert. Das klingt gut vorbereitet.
Ja, also wann die wirklich dann angefangen haben, auf Zeit zu fahren, die Wertungsprüfung, das ist eine gute Frage.
Es war aber eigentlich eher so ein Luxussport, oder? So ein Elitesport früher.
Ja, weil ganz früher war es natürlich auch so, dass nicht jeder ein Auto hatte. Und Rallye, da war ja wirklich, man ist losgefahren in Deutschland, man ist losgefahren sogar irgendwo aus Afrika, aus England. Und hat man sich tatsächlich in Monte Carlo getroffen und ist man da durch die Berge durchgefahren. Aber würde ich schon so sagen, und so ging es los.
Du sagst jetzt immer die ganze Zeit Rallye. Sag ich es eigentlich falsch, wenn ich Rallye sag?
Nö.
Nee, wie sagst du?
Rallye.
Ja. Rallye. Du sagst Rallye und wie wird es geschrieben eigentlich?
Wo?
Ach so. Ich habe nämlich so viele Schreibweisen gelesen und es gibt ja Foren, wo sie sich drüber diskutieren. Ne? Also ich würde es jetzt R-A-L-L-Y-E.
Genau, also das E ist Deutschland.
An diesem E scheiden sich dann die Geister wahrscheinlich.
Okay. Ja.
Genau.
Aber im offiziellen Sprachbegriff von der Rallye-Weltmeisterschaft zum Beispiel, da wird es wohl ohne E, im Englischen World Rally Championship, eben ohne E geschrieben, aber in Deutschland normal mit E dann. Ja.
Haben wir noch ein E für? Ich kaufe ein E für was? Noch mit rangehängt. Okay, wie wird man Rallye-Fahrer? Marian.
Ja, wie gesagt, ich glaube, die Vorbeziehungen, die spielen da schon eine relativ wichtige Rolle, weil es ja doch in gewisser Weise ein Nischensport ist und nicht ganz so einfach. Also es gehört doch ein bisschen mehr dazu, als nur Fußballschuhe zu kaufen und irgendwie auf den Platz zu gehen dann. Deswegen mit familiärer Vorbeziehung ist das schon nicht schlecht. Dann kann man sich im Prinzip irgendwann vom Papa das Auto leihen oder vielleicht auch ein eigenes kaufen, was noch nicht so teuer ist. Ansonsten gibt es mittlerweile auch von der einen oder anderen Automarke gewisse Schulungen, Academies, wo Fahrtrainings mit jungen Leuten durchgeführt werden und die Besten da dann sozusagen gescoutet und eine Chance bekommen, auch mal eine Rallye mitzufahren.
Wie war das bei dir? Ähnlich. Also da im Papa-Auto schon mitgefahren und es von klein auf mitbekommen?
Ja, genau, aber erblich vorbelastet. Also,
gibt es das Rallye?
Ja, weiß ich nicht. Also was Marian vorhin sagte mit dem Virus, ich glaube, das ist schon echt was Wahres dran. Also wenn du einmal reinkommst in diese Geschichte Rallye-Sport, das lässt dich nicht mehr los. Also das ist wirklich nachhaltig Abhängigkeiten, die da entwickelt werden. Aber um die Frage noch zu beantworten, also bei mir war es tatsächlich Quereinstieg, sagte ich ja vorhin schon. Ich war eigentlich mit Kickschuhen unterwegs, habe relativ gut Fußball gespielt, habe viele Auswahlen gespielt. Und bei mir ging es dann tatsächlich los. Mein Vater hat mich mit 18 zu einem Fahrsicherheitslehrgang geschickt und der entpuppte sich dann als Rallye-Grundkurs, weil mein Papa meinte dann, ja, da lernt der Bub mehr als bei so einem Standard-Fahrsicherheitstraining, wo es heißt, hier bremsen, jetzt bremsen und überhaupt bremsen.
Okay, was ist der Unterschied zum Standard-Fahrsicherheitstraining und dem, was du gemacht hast?
Ein Rallye-Grundkurs war das, das gab es damals, hat ein gewisser Horst Lars Müller gemacht, vielleicht dem einen oder anderen auch noch im Begriff. Und da wird halt wirklich geschult, worauf kommt es an, was muss ein Rallye Fahrer können. Man übt an auch tatsächlich direkt. Es geht auch darum, so ein bisschen diese teambildenden Maßnahmen, was ist ein Aufschrieb und so weiter. Und da war ich mit meinen 18 Jahren, wusste nicht, was er tat und war da der Beste aus der Gruppe und wurde dann eingeladen zum fortgeschrittenen Lehrgang. Da war es ähnlich, wurde eingeladen zum Top-Lehrgang. Und dann kam ich nach Hause und habe gemeint, so, selber schuld, jetzt mag ich anfangen mit Rallye fahren.
Sehr gut. Wird einem da auch beigebracht, wie man sich richtig anschnallt? Das war nämlich mein Problem in der Wüste von Marrakesch. Die haben mir nicht gesagt, dass ich das so festziehe, muss, dass ich mich eigentlich nicht mehr bewegen darf. Und dann sind wir über so einen Hügel gesprungen und ich ging so und hatte das Gefühl durch die Geschwindigkeit, dass meine Wirbelsäule einmal wie eine Ziehharmonika auseinandergezogen wird. Ich glaube, das habe ich noch einen Monat nachgespürt. Also man muss sich richtig, du musst diese Gurte festziehen, das ist noch krasser als in der Achterbahn, oder?
Vollkommen richtig. Also je fester du in dem Sitz drin bist, je besser die Seitenführungen abgefangen werden können, desto sicherer sitzt du. Klar.
Was ist die Königsdisziplin beim Rallye?
Ich glaube, die Vielfältigkeit des ganzen Sports ist im Prinzip schon eine Königsdisziplin für sich. Aber also für mich persönlich ist das Fahren auf Schnee immer eine ganz besondere und auch besonders schwierige Angelegenheit. Ich glaube, Unfälle, 5 oder 6 Stück in meiner ganzen Karriere, jetzt in knapp 10 Jahren. Davon waren aber 3 oder 4 auf Schnee. Von daher bin ich mit dem Untergrund noch nie so Freund geworden und ist für mich die Königsdisziplin, ja.
Ja, gebe ich Marin vollkommen recht. Das ist das gesamte Paket drumherum. Man ist ja ein Team im Auto. Man sieht die Strecken, wenn es dumm läuft, am Montag oder Dienstag und fährt die Strecke dann am Sonntag. Man hat viele Kurven, du hast keine Chance, das auswendig zu lernen. Das heißt, du musst wirklich ein Team im Auto sein.
Da habe ich gleich eine Frage. Wie ist das? Also okay, ihr guckt euch die Strecke vorher, ein paar Tage vorher an oder macht man so eine Proberunde schon mal?
Genau, also man darf die Strecken, je nachdem, was man fährt, was in Meisterschaft, unterschiedlich oft abfahren. Ich sage jetzt mal 2-mal im Regelfall. Man wird GPS kontrolliert, dass man nicht irgendwo abkürzt und nochmal drüber fährt. Und man ist auch geschwindigkeitsüberwacht. Und das macht eigentlich dann auch einen guten Rallyefahrer aus. Er muss antizipieren können, wie schnell komme ich tatsächlich im Renntempo nachher an und geht dann diese Kurve über die Kuppe voll oder nicht. Und dann kommt dieses Thema Vertrauen ins Spiel. Weil wenn ich meinem Beifahrer sage, okay, hier im Renntempo geht diese Kuppe rechts wirklich voll, also heißt, ich lasse das Gaspedal unten, dann glaubt er mir das. Auf der anderen Seite glaube ich dem Beifahrer dann aber auch, okay, hier Kuppe rechts voll, Innenkuppe, bla bla bla, dass es dann genau diese Kuppe ist, auf die wir jetzt zufahren, die auch voll geht und nicht die, über die wir gerade eben schon gefahren sind. Also, wenn du kein gutes Team bist, bist du nicht schnell.
Siehst du, ich habe gesagt, zum Schluss nehmen wir nur noch deine Zitate. 10 Unfälle in 10 Jahren, Marian, hast du gesagt?
5 oder 6, glaube ich.
5 oder 6. Ja. Okay, also alle 2 Jahre sozusagen ein Unfall. Wie geht man mit der Angst um? Also ich kann mir das nicht, weißt du, wenn ich dauernd so einen Unfall habe oder alle 2 Jahre, dann wie setzt man sich immer wieder rein und sagt, pff, egal, weil nichts passiert ist?
Das ist mit ein großer Aspekt, ja. Also bis auf ein paar blaue Flecken habe ich wirklich noch nie irgendeine Verletzung erlitten. Anders als beim Motorradfahren früher oder dem hobbymäßigen Fußballspielen.
Ja.
Von daher sollte man sich, glaube ich, schon bewusst sein. Also ich denke, es wäre gelogen, wenn wir jetzt hier sagen, das ist der ungefährlichste Sport, der existiert auf dem Planeten. Aber grundsätzlich das Gute am Rallyfahren ist meiner Meinung nach, dass man immer oder im Regelfall alleine fährt. Anders auf der Rundstrecke zum Beispiel, wo man dann mit anderen im direkten Infight ist. Hier bin ich für mein Tempo selbstverantwortlich, kann wählen, wie schnell ich fahren möchte und wie schnell ich mich auch traue, durch irgendeine Kurve zu fahren. Und ja, in Sachen Sicherheit wird da auch wirklich richtig viel getan. Die Autos haben alle spezielle Rennsitze, Gurte, wo man mit 6-Punkt-Gurten ganz, ganz fest angeschnallt ist, wie wir eben schon gesagt haben, Sicherheitszellen. Von daher muss schon viel Pech oder Unglück, sage ich mal, zusammenkommen, dass da wirklich dann was Schlimmeres passiert. Und das toi, 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 also bei mir war es noch nie der Fall.
Definitiv, aber du hast niemals nach so einem Unfall gedacht, so, oh Gott, oder da kam niemals irgendwie im Kopf, oh, setze ich mich da nochmal rein oder musstest du dich niemals doll überwinden?
Ich sag mal, der allererste Unfall, ich glaube, das ist natürlich immer so eine Sache, die vielleicht ein bisschen prägt. Das war bei mir im Erzgebirge, da hat es angefangen zu regnen. Ich war auf profillosen Reifen unterwegs, auf einer langen Gerade, habe Aquaplaning bekommen und dann wirklich schon über mehrere hundert Meter gesehen, dass das jetzt nicht mehr funktioniert, was ich davor habe.
Oh Gott.
Bin durch den Graben, habe mich überschlagen und bin dann knapp neben einem Weiher noch liegen geblieben. Also habe Glück gehabt, dass ich nicht mit dem Auto runtergegangen bin.
Romantisch aber eigentlich. Ne?
ja, und da so die ersten Minuten, Stunden, da hat man natürlich schon gedacht, oh weh, will ich mir das nochmal antun, ja. Und das schöne Auto ist jetzt kaputt. aber auch da stumpft man ein bisschen ab. Also ich sag mal, die Unfälle danach, da war eigentlich schon von direkt danach klar, ja, okay, kann passieren, wenn man am Limit fährt. Aber solange es mir gut geht, steigen wir am besten morgen gleich nochmal ein und dann geht die wilde Hatz weiter.
Würde ich auch so. Aber
nickt die ganze Zeit, ja. Ja ganz genau, so mache ich das auch.
Gibt es nicht viel zu ergänzen. Also auch bei mir war mein erster Unfall, der war auch prägend. Klassischer Anfängerfehler, in eine Kurve reingefahren. Hatte nicht gedacht, dass alle anderen so viel cutten, sprich also von der Straße runterfahren, yeah, und so halb in den Graben reinfahren. Und dementsprechend, jedes Auto zieht da mehr Dreck raus. Und ich kam halt auch relativ vierte, fünfte Gang an, in den Wald rein und dann ging's ab. Also wo kein Grip, da kein Grip, da kann man dann auch zaubern wollen, wie man will. Jo, der war dann, das war tatsächlich auch so, dass man da drüber nachgegrübelt hat, genauso, ach, das schöne Auto und überhaupt und ja, aber so ist es halt.
Also würdet ihr beide sagen, also Thema Angst, wenn man Angst hat, dann sowieso nicht in den Rallye-Sport einsteigen?
Ich glaube, man soll sich bewusst sein. Man sollte die Risiken nicht unbedingt unterschätzen, nicht leichtsinnig an die ganze Sache drangehen, aber natürlich nicht vor jedem Start irgendwie denken, oh Gott, was kann jetzt bloß passieren oder so. Also so, ja, ein bewusster Umgang mit dem Thema Risiko, das kann nicht verkehrt sein. Auch ein gewisser Respekt vor dieser ganzen Sache. Aber wenn man das halbwegs verinnerlicht hat, dann steht natürlich der Spaß vollkommen im Vordergrund, dann werden den Rennen.
Marian, du hast eben gerade gesagt, du fährst die meiste Zeit allein.
Richtig? Nein, er meinte allein auf der Strecke. Also man ist immer alle zu zweit in einem Team.
Ich wollte gerade sagen, gibt es das, dass man, nee, man hat immer den Beifahrer neben sich.
Richtig.
Ne? So. Und das ist eigentlich, ist das die zweite Hälfte von einem, oder?
Kann man so sagen.
Also ich war begeistert, als ich hatte natürlich auch, bevor ich mit dem Rallyefahrer gefahren bin, habe ich meinen Beifahrer gehabt, der mir alles erklärt hat. Und ich war fasziniert, dass der ja eigentlich selber fast ein Rallye-Fahrer ist, oder?
Da würde ich ein Veto einlegen. Also ich sag mal, zu 90%, wenn man eine Fahrerpaarung
so ist
sieht.
Das nicht.
Ja, das ist, kann man wirklich zu 90% sagen, das ist der Fahrer und das ist der Beifahrer. Okay. Denn ein Beifahrer hat einen ganz, ganz anderen.
Er ist dicker.
Im besten Fall nicht, weil das Gewicht muss ja trotzdem mitgefahren werden. Aber er hat einen ganz anderen Anforderungsprofil. Also ich meine, ein Beifahrer, im besten Fall, man muss sich das vorstellen, wenn man die Strecken trainiert, schreibt er das ja auf, was der Fahrer ihm diktiert. Und im besten Fall guckt er überhaupt nicht mehr hoch. Das heißt, wenn wir wirklich da am Limit entlangfahren, merkt er einfach durch die Bewegung des Autos, wo er gerade in dem Aufschrieb ist in dem Moment. Und das ist wirklich eine krasse Nummer. Ich könnte es zum Beispiel auch nicht, also nicht, weil mir schlecht würde, aber ich habe da einfach...
Ich wollte gerade sagen, mir würde mega schlecht, wenn ich die ganze Zeit nach unten gucken müsste.
Das heißt, ganz, ganz andere Anforderungsprofile und eher auch so für die organisatorischen Sachen verantwortlich. Und die Fahrer sind da, ja, ich möchte jetzt mal sagen, mehr auf Instinkt und mehr auf so dieses, ich bin jetzt konzentriert und schaue, was da passiert.
Total interessant, dass also ihr fahrt zuerst diese Strecke ab und du gibst ihm sozusagen Anweisungen und er notiert alles.
Richtig. Das ist wie eine eigene Sprache, gibt verschiedene Systeme. Es gibt eine beschreibende einen beschreibenden Stil. Es gibt einen wirklich mit klassischen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 beziehungsweise 6 oder voll. Dann gibt es inzwischen auch einen, das hat Frankreich jetzt eingeführt, mit Gradzahlen. Also es gibt verschiedene Systeme. Das Ziel ist immer das Gleiche. Man versucht mit möglichst wenigen Worten so gut wie möglich die Strecke wiederzugeben.
Ist ja auch leicht laut in so einem Auto, ne?
Ja, aber da gibt es inzwischen echt gut funktionierende Intercom-Systeme. Das heißt, man hat ja den Helm auf. Ja. Im Helm ist dann meistens eine Ohrmuschel integriert. Man hat vorne das Mikrofon und das sind echt gute Filter inzwischen. Also die Lautstärke ist nicht mehr so schrecklich schlimm störend, wie sie mal vielleicht früher war.
Was macht den perfekten Beifahrer aus, Marian?
Wie schon gesagt, verbringt man sehr, sehr viel Zeit mit dem Beifahrer. Und ich glaube, das ist relativ vielschichtig, weil der sowohl menschlich zu einem passen muss. Wie gesagt, bei so einer Rallye-Weltmeisterschaftswoche von Montag bis Sonntag ist man eigentlich jeden Tag 12 Stunden miteinander beschäftigt, um den Aufschrieb zu erstellen am Anfang der Woche, um verschiedene Medienteilnehmer wahrzunehmen und dann natürlich auch, um eine gute Rallye zu fahren. Und darüber hinaus muss er natürlich auch den Aufschrieb gut vorlesen können. Das ist mal das Allerwichtigste, dass das vom Timing her genauso passt, wie der Fahrer das gerne haben möchte. Das ist ganz wichtig. Da gibt es auch verschiedene Vorlieben von den Fahrern, denke ich. Die einen möchten es gerne schon eine oder zwei Kurven vorher wissen, wo denn die Strecke lang geht. Andere erst genau dann, wenn es auch wirklich darum geht, dann jetzt zu bremsen, zu lenken oder das Auto in irgendeine bestimmte Richtung zu dirigieren. Und wenn das ganze Gesamtpaket dann aufeinander passt, dann hat man einen guten Beifahrer gefunden.
Also muss man echt sagen, also er ist gleichzeitig Motivator, manchmal aber auch Einbremser. Er ist organisatorisch immer auf der Höhe. Er ist im Prinzip dein bester Freund und gleichzeitig dein schlimmster Gegner, weil der kriegt ja sozusagen alles ab und muss dich immer wieder sozusagen schauen, dass es funktioniert.
Ich habe aber auch gelesen, auch wenn du eben gesagt hast, er ist auf keinen Fall ein Rallye-Fahrer. Er darf im Notfall, wenn ihr jetzt verletzt seid, darf der Beifahrer auch im Notfall die Rallye weiterfahren?
Er muss sogar. Er hat auch eine Lizenz und er hat auch einen Führerschein. Also zumindest auf oberem Niveau muss er einen Führerschein haben und eine Lizenz.
Maria, wie lange willst du noch Rallye fahren?
So lange, wie es geht.
Aaron?
Ja, bei mir ist es ja fürs Erste erstmal durch. Nach dem Titel ging es dann nicht richtig gut weiter. Im Anbetracht dessen, wenn man weiß, was der Spaß kostet, gab es zwar gute Angebote, aber es war einfach zeitlich unglücklich. Wenn ich sehe, wo meine Konkurrenten jetzt sind, aber eine Tür geht zu, eine Tür geht auf.
Marian, ich habe in der Ankündigung noch ganz vergessen, du bist auch noch Polizeikommissar. Ist das richtig?
Das ist korrekt, jawohl.
Das ist dein Hauptberuf?
Ja, im Prinzip schon. Also ich habe das große Glück gehabt, 2013 habe ich einen deutschlandweiten Junior Cup gewonnen und ab 2014 dann bei Opel in einem Werksteam gefahren, wo wir auch sehr viel in Europa unterwegs waren, getestet haben. Das Ganze wirklich relativ zeitintensiv war und seitdem habe ich zum Glück einen Halbtagsjob bei der Polizei nur noch. Das heißt 50%, 20 Stunden die Woche und die restliche Zeit kann ich mich entweder aufs Rallyefahren konzentrieren oder solche schönen Termine mit dir hier wahrnehmen.
Halbtagsjob als Polizeikommissar, das habe ich auch noch nicht gehört. Aaron, da wird man ein bisschen neidisch, oder?
Hört sich mal spannend an, die Konstellation, absolut.
Gut, Aaron, da möchte ich ein bisschen mehr über deine Coach-Tätigkeiten hören. Was hat dich dazu bewegt? Wann hast du gesagt, okay, jetzt möchte ich das Wissen weitergeben? Weil das bremst dich ja in dem Sinne hast du dich ja selber eingebremst, oder?
Wie meinst du jetzt?
Dass du nicht mehr so viel Rallye fahren kannst, sondern mehr als Coach unterwegs bist?
Ja, das war eine ganz rationale Geschichte. Also das Herz schlägt immer noch für den Rallye-Sport. Also wenn es nach dem Herz gegangen wäre, wäre ich natürlich weitergefahren, solange ich irgendwo Gelder habe einsammeln können. Aber es hat einfach dann keinen Sinn mehr gemacht, immer nur Geld sozusagen auszugeben. Wie kam ich überhaupt zu dem Thema des Coachings? Also es war eigentlich wie immer im Leben per Zufall. Also ich hatte einen Job unten am Bodensee und ein Kollege von mir rief an und sagt, hey, kannst du ein Drifttraining machen morgen? Und ich so, ja, was soll ich da machen? Driften kriege ich hin? Ja, ist egal, komm einfach runter, wir schauen, was wir da machen können. Und so ging das Ganze eigentlich los und es wurde dann immer mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, naja, ich verdiene eigentlich echt gutes Geld damit, lerne nette Leute kennen, habe coole Autos um mich rum. Warum denn eigentlich nicht? Weil ich komme eigentlich aus einem mittelständischen Unternehmen und mache das jetzt, ich weiß nicht, vielleicht jetzt noch 2, 3 Jahre. Im Moment genieße ich es sehr und dann halt mal schauen, was danach, wie es weitergeht.
Marian, du guckst und bist, also besser gesagt Aaron, wenn du Marian jetzt anguckst und wenn du das so hörst, so Halbtagsjob als Polizeikommissar und auch noch Rallye fahren nebenbei, kommt da bei dir so, oh, ich möchte es eigentlich auch?
Das war schon davor da. Also dieses Jucken unter den Fingernägeln ist eigentlich immer da. Von daher, man schaut immer wieder rein, was machen die anderen, was passiert gerade. Also ich komme nochmal drauf zurück, dieser Virus, der ist und bleibt einfach in dir. Das ist nicht so was, das sich einfach wieder loslässt. Das ist so ein faszinierender Sport und der macht so einen Spaß. Der kann so unglaublich befriedigend sein, aber auch unglaublich fordernd. Also in meiner aktiven Zeit, es gab eigentlich keine Nacht, wo ich nicht irgendwas vom Rallye-Sport geträumt habe. Und im Positiven wie im Negativen. Klar, Leistungssport ist Leistungssport, bleibt Leistungssport. Aber es ist so ein toller Sport.
Was war deine gefährlichste Strecke und dein gefährlichster Moment in der Karriere?
Wahrscheinlich der Weg zur Startrampe auf Sizilien.
Oh, okay.
Ja, weil einfach 87 Millionen Roller von allen Seiten über da lang gefahren sind. Also nein, Spaß beiseite. Es gibt immer mal wieder Situationen, wo du denkst, wow, das ist eine krasse Geschichte hier. Ich weiß nicht, aber da sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen, ich mag nicht sagen abnormal, aber vielleicht ticken wir da tatsächlich ein bisschen anders. Also wenn halt ein Baum an der Seite steht, steht halt ein Baum da. Naja, mein Gott, da fährst du dran vorbei. Auf der anderen Seite eine Rallye d'Antibes, aber wir kommen ja gleich noch zum Thema Strecken. Da hast du einfach nichts. Also da fährst du wirklich so die Strecken ähnlich wie bei einer Monte Carlo in den Bergen entlang und wirklich auch zum Teil schnell. Und da ist einfach nichts neben dran. Keine Leitplanke, keine Steine, keine Bäume. Und da guckst du runter bis zum Meer. Also wenn da einen Fehler machst, wirst du nachher wahrscheinlich auch noch mal zwei, drei Sätze erzählen können zu einem gewissen Vulkan. Da wird es auch so ähnlich sein.
Das würde ich jetzt sofort hören.
Ja, also ich habe das Glück gehabt, auf den Azoren schon dreimal Rallye zu fahren, was eine ganz, ganz spezielle Rallye ist. Ganz, ganz kleine Insel mit viel Vegetation und wir fahren da im Prinzip solche Schotterpisten durch den Dschungel, wirklich mit behangenen Bäumen, riesen Blumen direkt neben der Straße. Und eine ganz spezielle Wertungsprüfung geht da sogar auf dem Krater eines Vulkans entlang. Gibt super tolle Bilder, also bei der Europameisterschaft ist der Lauf, da fliegt teilweise dann der Helikopter über dir. Du siehst als Rallyefahrer den Helikopter fliegen, wie er dich filmt, weißt, okay, jetzt muss ich nochmal echt Gas geben, dass da schöne Bilder bei rauskommen. Und ja, auf der einen Seite, wenn man nach unten guckt, da ist dann halt der Kratersee vom Vulkan und auf der anderen Seite ist Steilküste hinab zum Atlantik. Also das ist wirklich ein echt mega besonderes Gefühl. Die Strecke ist aber nicht ganz so schnell. Also wahrscheinlich dürfen wir sie auch nur deswegen fahren, weil es ansonsten wohl doch zu gefährlich wäre. Aber es sind sehr, sehr viele enge Kurven, was die Sache etwas entschärft. Und ja, das ist noch sehr lang, diese ganze Wertungsprüfung. Da fährt man um die 20 Minuten, was im Rallye-Sport schon eine relativ lange Prüfung ist. Also hohe Belastungen für Mensch, Maschine und Material. Und ja, also das bleibt, glaube ich, für immer in Erinnerung.
Was er jetzt mal gekonnt ausgeblendet hat, ist das Thema Wolken und Nebel. Das heißt, du hast da teilweise auch nur dann 30 Meter Sicht an der Stelle. Dann kommst du dann aber trotzdem einmal dritten, vierten Gang an. Also du bist da, also wer sagt jetzt nicht so schnell, aber langsam bist du trotzdem nicht.
Aber nicht nur da, also nicht nur, wenn du Wolken hast. Also ich meine, Staub und alles, was dir auch dein Vordermann irgendwie gegen das Auto schleudert, du hast ja oft keine Sicht, oder? Wie macht man das?
Auch eine Situation, wo dann wiederum der Beifahrer und der gemachte Aufschrieb sehr, sehr wichtig wird. Also das ist, wie gesagt, wenn man einen guten Aufschrieb hat, ist das wie eine bildliche Darstellung der Strecke, die jetzt vor einem liegt. Und je genauer man die Meterangaben zwischen den Kurven erstellt oder je genauer man die Länge der Kurve an sich dann in seinen Aufschrieb integrieren kann, desto besser kann man auch bei schlechten Sichtverhältnissen dann zurechtkommen.
Rastet man auch mal zwischendurch aus, wenn der Beifahrer nicht so will, wie man will?
Im besten Fall nicht. Also im besten Fall macht er einfach einen guten Job.
Ist es schon mal passiert bei dir?
Nein.
Nein. Du möchtest das nur nicht sagen, du lachst.
Nein, aber natürlich, es gibt, ich habe da jetzt so Bilder im Kopf von einem gewissen italienischen Fahrer, sehr guter Fahrer, aber etwas impulsiv. Und da ist schon mal, da gibt es so eine Onboard-Aufnahme, wie er einmal mit der Hand drüber geht und dann nachher sah man so den Beifahrer mit einem latent roten Overall aussteigen. Also also auch das gibt's. Nicht bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Nee, also wenn, ist das eher in mich hinein, wenn ich mit mir selbst unzufrieden bin oder vielleicht auch mal der Beifahrer etwas nicht ganz so toll gelesen hat, aber nee, beim Fahren ist man in der Regel eher so konzentriert. Also ich spreche da auch ganz, ganz wenig bis überhaupt nichts und das ist schon so fordernd und anstrengend, das zu bewältigen, was man selbst als Aufgabe hat, dass ich da nicht noch meinen Beifahrer vermöbeln oder ankacken möchte, nee.
Vermöbeln oder ankacken kann man aber die Zuschauer, die am Rand stehen. Das ist ja Thema Gefährdung. Es stehen auch manchmal Leute an diesen Rallye-Strecken.
Ja, im besten Fall immer.
Im besten Fall immer.
Ja.
Hat man da nicht Schiss, dass man da irgendwann mal jemanden mitnimmt?
Wenn du wirklich anfängst, dir über alles und jeden Gedanken zu machen, dann ist immer noch mein Thema, dann bist du nicht schnell. Also natürlich nimmst du das wahr und denkst, boah, ihr steht jetzt aber echt nicht geschickt hier. Aber auf der anderen Seite, erstens ist es nicht mehr so schlimm, wie es früher war. Ich meine, da gibt es ja ganz früher so diese typischen Portugal-Bilder, wie die da mit den Gruppe B-Monstern über die Strecke fahren. Und da war es ja das Ziel, das Auto zu berühren. Also das Ziel des Zuschauers war es, das Auto zu berühren. Und dementsprechend verrückt sahen da die Bilder aus. Man kommt über eine Kuppe und sieht eigentlich gar nicht die Straße. Nur im letzten Moment macht sich die Menschenmenge vor dir auf. So wild ist es heute nicht mehr. Also es ist relativ gut reglementiert. Die Verantwortlichen fahren vorneweg nochmal drüber. Aber selbstverständlich hast du recht, wenn die durch sind, gehen die auch wieder näher ran oder gehen manchmal auch an echt blöde Stellen hin, wo du denkst, naja, gesunder Menschenverstand ist da jetzt nicht so viel an der Stelle.
Kann ich im Prinzip zu den allergrößten Teilen nur zustimmen, genau. Es gibt große, große Zuschauerzonen mittlerweile, die dann wirklich ausgewiesen sind, wo es absolut sicher ist und die meisten Leute sich dann aufhalten. Und über jeden Einzelnen, der dann irgendwie da sich rausbewegt und an der Kurve steht, wo es vielleicht jetzt nicht ganz so gut ist. Ja, ich denke, das ist zum einen auch nicht die Aufgabe von uns, dann irgendwie die Leute da wegzubewegen oder sich zu viele Gedanken drum zu machen. Weil, wie gesagt, das von Hubschrauberüberwachung bis hin zu Safety-Fahrzeugen, die vor und auch teilweise dann nach dem Rennen nochmal die Wertungsprüfungen besichtigen und auch die Stellen, wo die Zuschauer gestanden haben, wird da sehr viel für getan. Ich glaube, man hört auch ganz, ganz selten, dass da irgendwie mal ein Unfall passiert, wo gegebenenfalls ein Zuschauer verwickelt ist. Und ja, von daher, im Vergleich zu vor 10, 20 oder 30 Jahren hat sich auch da mega viel getan und macht das unseren Sport sicherer und damit auch noch schöner für alle Beteiligten.
Aber du hast vorhin noch gesagt, da habe ich noch kurz aufgehört, du machst es nicht mehr, weil du auch nicht nur das Geld rausschmeißen möchtest oder nicht nur ausgeben möchtest. Erklär es mir. Ja, man bezahlt viel Geld, wenn man Rallye-Sportler ist.
Richtig, also so eine Saison kostet echt Geld, wenn man überlegt, ich habe es jetzt gerade erst wieder irgendwo gelesen, in der WRC Ford, die ja so ein semi-professionell, also nein, sie sind hochprofessionell, aber semi-werksunterstützt sind, so verlangen 350 Euro pro Wertungsprüfungskilometer. Und so eine Rallye hat je nachdem zwischen 300 und 350 Kilometer. Also kann man mal ausrechnen, was ein Lauf kostet. Und dann hast du aber noch nichts kaputt gemacht. Also es ist leider ein sehr, sehr teurer Sport geworden. Abgesehen von diesen, ja, ich sag mal Nachwuchs-Cups, die es in verschiedenen Ländern auch gibt, die auch weiterhin gepusht werden. Auch in Deutschland gab es ja den Opel Cup zum Beispiel. Das wiederum, da kann man mit einem relativ kleinen Budget, wobei relativ immer noch Geld ist, schon viel Rallye fahren. Das ist schon.
Wovon sprechen wir da so?
Aber die Frage würde ich mal direkt weitergeben.
Genau, Marian, wie kannst du dir das eigentlich leisten? Deshalb der Polizeikommissarjob nebenbei halbpreis.
Ja, der Halbtagsjob kam ja dann erst, als die gute Unterstützung der Marke Opel dann am Anfang da zum Tragen kam. Eine Saison in einem Einsteiger-Cup, ja, ich sag mal, das kann man auch da dann sehr professionell betreiben, sich zu jedem Rennen 4, 5 Satz neue Reifen kaufen, die dann auch sehr viel Geld kosten oder halt mit alten Schlappen dann einfach nur mitfahren. Aber ich sag mal, abgesehen vom Autokauf, der dann auch da in einem Einsteiger-Cup schon bei 25.000 bis 30.000 Euro liegt, muss man mit Sicherheit nochmal das gleiche Geld aufbringen, um die ganze Saison dann wirklich bestreiten zu können. Und dann darf man halt, wie der Aaron schon gesagt hat, jetzt nicht noch ein oder zwei Autos komplett kaputt fahren.
Was machst du so nebenbei als Ausgleich? Gibt es das überhaupt? Oder ist der Rallye-Sport immer?
Das ist auch, ich denke, eine Besonderheit von unserem Rallye-Sport, dass selbst für die Stars in der Weltmeisterschaft die Test- und Trainingsmöglichkeiten relativ begrenzt sind im Vergleich zu anderen Sportarten. Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Tennisspieler oder einen Fußballer nehme, in der Weltspitze trainieren die jeden Tag bis mindestens 5 oder 6 Mal die Woche. Mhm. Und dadurch, dass das so teuer ist, selbst wirklich gute Rallye-Fahrer haben dann vor den jeweiligen Rennen die Möglichkeit, 2, 3 Tage auf Strecken, die dem Rennen ähnlich sind, da ihre Autos und auch sich selbst nochmal zu testen. Aber ansonsten hat der Beruf des Rallye-Fahrers, sage ich jetzt mal, wirklich auch viel damit zu tun, sich körperlich fit zu halten. Zum einen mental. Reaktionstrainings zum Beispiel fürs Auge sind da ganz, ganz wichtige, spezielle Sachen. Und ja, dann leider auch beschäftigt man sich viel damit, das Budget zu sammeln, Sponsoren zu akquirieren und da die richtigen Gespräche zu führen, um dann überhaupt das Geld zu haben, eine Saison bestreiten zu können.
Reaktionstraining fürs Auge, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das?
Fängt an mit Ballsportarten. Mhm. Was weiß ich, Badminton zum Beispiel ist ja eines der schnellsten Ballsportarten, aber dann gibt es auch tatsächliche richtige Übungen an Computer und so weiter. Also das ist ziemlich abgefahren, in welche Richtung das alles jetzt so sich aufsplint.
Aber kann sich der Beifahrer nicht ein bisschen beteiligen an der nötigen Kohle?
Gibt's solche
muss, der nicht was rein, muss der nicht auch was rein? Buttern fährt auch mit.
Ja, es gibt solche und solche, das kann man so stehen lassen.
Ach so.
Kommt, denke ich, oft auch auf die Qualität des Beifahrers an. Also wirklich richtig gute Beifahrer haben dann durchaus auch den Anspruch, selbst Geld damit zu verdienen und haben das auch völlig verdient, weil sie halt wirklich gut sind. Andere Beifahrer, die finanziell gut situiert sind oder eben einfach noch den Weg nach oben finden wollen, die geben dann auch oft was dazu, um bei einem vielleicht ganz guten Fahrer mitfahren zu dürfen. Ja.
Wie ist denn das überhaupt mit den Beifahrern? Castet man die oder werden die einem zugewiesen? Oder wie läuft das? Wie kommst du zu deinem Beifahrer? Wie bist du zu deinem Beifahrer gekommen?
Im Endeffekt ist die Rallye-Szene eine große Familie. Also man kennt sich und man lernt dann auch die Leute kennen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es war halt irgendwo, du magst einen oder du magst einen nicht, weil es ist wirklich eklatant wichtig, dass du in dem Auto mit jemandem klarkommst. Weil, wie gesagt, du sitzt wirklich 12, 14 Stunden jeden Tag gemeinsam im Auto und da hast du keine Rückzugsmöglichkeit, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt mal die Schnauze voll von dir, lass mich mal 5 Minuten in Ruhe, kannst vielleicht deine Ohrstöpsel reinmachen, aber der ist immer noch da und sagt, hey, da vorne links, also der kann sich ja nicht in Luft auflösen. Von daher, ja, es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo jemand einen über den Weg läuft und man sagt, ja, kann man mal ausprobieren, ob das funktioniert.
Nun hast du einen Rennfahrer, Nun hast du einen Beifahrer, den hast du gefunden, es passt, ihr sitzt beide drin. Wie bereitet man sich auf so ein Rennen vor? Geht man auch mal zusammen was essen?
Ja, der ganze Tag, also zumindest in den höheren Levels, ist echt brutal durchgetaktet. Also du hast wirklich jede einzelne Prüfung, die du von dann bis dann trainieren darfst. Dann hast du Pressetermine, dann hast du den sogenannten Shakedown, wo du nochmal wirklich die Strecke respektive das Auto auf die Strecke einstellen kannst. Einfach schauen kannst, Funktionstest, wenn man so will, funktioniert das Auto alles. Da ist nicht mehr so schrecklich viel Zeit, dass man einfach sagen kann, ich gehe jetzt mal noch schön ans Meer zum Abendessen. Also in der Zeit danach schaust du dir zum Teil die Videos wieder an von den Strecken, schaust dir nochmal die fiesen Ecken an. Also so diese romantische Ader, nenne ich sie mal, hat der Rallye-Sport leider auch ein bisschen verloren im Zuge. Klar, wo kommt die Kohle her? Kommt immer aus dem Marketing-Budget. Von daher ist es halt, ist es halt auch ein Profisport. Punkt.
Romantisch halt nur, wenn man neben einem Weiher landet, ne? In deinem Fall, Marian.
Selbst da hat gewittert, geregnet und war nicht sehr schön. Nee.
Stichwort Tuning, was geht bei Autos, was geht nicht, was darf man nicht machen?
Auch da ist es sehr, sehr strikt vorgegeben, was man machen darf und was nicht. Es gibt verschiedene Kategorien, so ähnlich, wie kann man es sich beim Fußball vorstellen, also verschiedene Ligen sozusagen von relativer Einstiegsklasse und dann je höher man geht, umso mehr und umso strukturiert, da ist das Ganze dann auch vorgegeben. Also mal eben schnell irgendwas am Auto verändern, ist schwierig, meistens nicht möglich. Abgesehen davon, die Autos müssen alle eine Straßenzulassung haben, weil wir fahren ja zwischen den Wertungsprüfungen auf einer ganz normalen öffentlichen Straße im Rahmen der StVZO. Und auf der anderen Seite, was man aber machen kann, ist fahrwerkspezifische Sachen. Also man kann die Höhe einstellen, man kann den Sturz einstellen, man kann so ein bisschen auch Getriebevarianten ändern. All solche Dinge gehen schon.
Was sind so die Höchstgeschwindigkeiten, Spitzengeschwindigkeiten? Also wie schnell darf man?
Man darf grundsätzlich so schnell man kann.
Ja, sehr gut.
Hängt mit der Übersetzung des Fahrzeuges dann beispielsweise auch zusammen. Aber 200 km/h sind schon so eine Schallmauer, würde ich sagen. Also oft geht es dann nicht drüber und wenn auch nicht allzu viel. Aber die Autos der aktuell höheren Klassen, 200 bis 210, sage ich mal, das sind die Geschwindigkeiten, wenn das Fahrzeug wirklich am Limit ausgedreht ist. Und die werden sowohl auf Asphaltwegen als auch in Finnland beispielsweise auf Schotter durch den Wald, wo man teilweise 50, 60 Meter durch die Lüfte fliegt, da werden die auch erreicht, ja.
Das Krasse ist, Finnland auf Schotter ist die schnellste Rallye im Kalender. Also da hat man zum Teil Durchschnittsgeschwindigkeiten von um die 130 Kilometer. Und das ist schon schnell. Also wenn man mal schaut, man fährt auf der deutschen Autobahn, will von A nach B. Mit dem Verkehr heutzutage, sage ich mal, im 100er Schnitt bist du schon gar nicht so langsam unterwegs. Und da fährst du mit dem 130er Schnitt durch Schotterwege, fliegst über die Kuppen rüber und kannst dir ja vorstellen, also die Art und Weise, wie da ein Auto arbeitet und wie das bewegt, bewegt wird auf diesen kleinen Wägelchen, das macht schon echt Freude. Und das ist so wirklich dieses Rallyfahren 3D dort drüben, weil du hast wirklich noch mal eine Komponente mehr, nämlich diese ganze Sprünge. Wie Marian gerade schon sagte, du hast da 50, 60 Meter Sätze zum Teil drin und das ist faszinierend, den Autos da zuzuschauen. Die springen drüber, landen und sind sofort wieder auf einer Ebene im Fahrwerk. Also da auch mal mit dem technischen Auge drauf zu schauen, ist total faszinierend.
Und du kommst so fasziniert nach Hause und legst dich ins Bett. Fährt man eigentlich in der Nacht, fährt man da weiter? Ich kenne das so von der Autobahn, wenn ich so 3 Stunden Autobahn gefahren bin, Augen zu, und dann fährst du die ganze Zeit weiter. Fährt man die Rallye dann auch nochmal wieder?
Also ich glaube, zwischen den Rallyes ist das bei mir ganz, ganz speziell immer. Die Veranstaltungen gehen ja oft über mehrere Tage. Ja. Und da dann nach dem ersten Tag wirklich runterzukommen und den Schlaf zu finden, das ist manchmal gar nicht so einfach. Also da bekommt man durch den Sport, durch diese ganze Fahrerei so viele Sinneseindrücke und auch Sachen, die wirklich im Gedächtnis hängen bleiben, dass man dann im Bett liegt und sich wirklich noch fühlt, als würde man im Fahrzeug drin sitzen teilweise, ja.
Richtig, also dieses Nacharbeiten des Kopfes, das spürt man tatsächlich.
Was macht man dann, wie kommst du runter dann?
Ja, im Prinzip versuche ich dann, wenn es geht, nicht die Strecken, die ich gerade gefahren bin, im Kopf durchzugehen, sondern die am nächsten Tag dann kommen. Ja. Aber die Tage sind wirklich sehr, sehr anstrengend. Also hat Aaron ja auch schon erwähnt, das sind 12, 14, 16 Stunden Tage oft, wo man wirklich nur auf Achse ist, ohne Pause. Und zum Glück ist die Müdigkeit dann auch irgendwann meistens so groß, dass man von selbst in den Schlaf fällt irgendwann.
Schön. Schönes Schlusswort. Danke, Maria, danke, Aaron, dass ihr heute hier wart. Danke an euch, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche haben wir einen neuen Shortcast für euch, also einen kleinen Mini-Podcast. Passend natürlich zum Rallye-Thema schauen wir uns mit euch beiden, ihr bleibt natürlich hier, die härtesten Rallye-Strecken der Welt an. Wir hatten es eben schon mal, was ist für euch so die härteste Rallye-Strecke? Also nicht zu viel verraten natürlich.
Am härtesten ist, glaube ich, die Truppenübungsplatzstrecke in Baumholder, die auch Panzerplatte genannt wird.
Meine Liebe, ist das nicht ein tolles Wort? Panzerplatte.
Da geht es schon immer zur Sache.
Ich bleibe in Finnland und im Feuer.
Was ist daran so toll?
Ach, das ist so das, was ich gerade meinte, mit diesen Rallyefahren 3D, mit den ganzen Sprüngen, da eben noch eine mehr sozusagen.
Okay, kleiner Tease für den nächsten Podcast, dass man unbedingt reinhören muss. Was werden wir hören bei den gefährlichsten, bei den härtesten Strecken?
Die größten Crashes, spektakulärsten Situationen.
Ja.
Fehler verboten.
Fehler verboten. So, Aaron wird uns auch erzählen, ob er irgendwann in welchem Weiher er mal gelandet ist. Oder ob er vielleicht sogar Marian toppen kann mit dem Weiher. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, könnt ihr gerne abonnieren. Das heißt, auf Abonnieren klicken. Ihr könnt sharen, ihr könnt uns teilen und ihr könnt vor allem in unsere bisherigen Podcast-Folgen reinhören. Wir haben auch eine Podcast-Folge, wir hatten es eben kurz angerissen, zum Tuning. Haben wir auch gerade gehabt. Könnt ihr hören auf Spotify, iTunes, Soundcloud, wo auch immer ihr gerne reinhören wollt. Und falls ihr noch weitere Fragen rund ums Thema Auto habt, einfach die Servicekanäle von mobile.de und motortalk.de besuchen. Da seid ihr auch täglich drauf, oder?
Unbedingt.
Selbstverständlich. Und du, Marian?
Na klar.
Richtige Antwort. Dann bis zur nächsten Woche. Ich freue mich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Danke, bis
bald. Tschüss.